So, guten Morgen. An Pfingsten ist so ein schönes Fest, finde ich. Wir feiern den Heiligen Geist und ein Riesengeschenk, ja. Es ist ein Gott, es ist Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und ich möchte mit euch in die Apostelgeschichte gehen, dass wir wirklich verstehen, was hat sich denn durch Pfingsten verändert, ja. Was ist das Privileg dieser neuen Zeit, die dort angebrochen ist, die gefeiert wird? Und ich möchte lesen Apostelgeschichte 2, Vers 17 und 18. Und das ist aus der Predigt des Petrus. Ja, ihr kennt das. Die Jünger hatten für den Heiligen Geist gebetet, ja, lange Zeit. Und dann kam er, sehr dramatisch, mit Feuerzungen wird da beschrieben, ja. Er fiel auf alle Leute, die dort versammelt waren, und die fingen dann an, morgens um 9 Uhr schon irgendwie zu predigen und von Jesus begeistert zu sein und in fremden Sprachen zu sprechen. Und es war ja so ein Multikulti-Pfingstfest, wo aus dem ganzen Mittelmeerraum die Völker zusammenkamen in Jerusalem, um das große Erntefest zu feiern. Und dann mittendrin standen diese 120 Jünger auf und predigten in Arabisch und allen möglichen Sprachen, die sie nie gelernt hatten. Die Leute dachten, was ist denn hier los? Ja? Was ist denn mit denen passiert? Und die dachten, die sind vielleicht besoffen oder so, ja, die sind betrunken. Und dann sagt Petrus, Moment mal, es ist morgens um 9 Uhr, hier ist keiner betrunken, und erklärt jetzt, was dort geschieht. Und das ist eine lange Predigt, und ich nehme den Teil, wo er sich auf eine Bibelstelle aus dem Alten Testament bezieht, die die Leute kannten, um zu erklären, was hier geschieht. Apostelgeschichte 2, 17 bis 18. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. Heute geht es um Weissagung, um Prophetie, um Visionen, um Träume, um die Bilderwelt, die uns der Heilige Geist offenbaren möchte. Denn das ist was Besonderes. Zwei Dinge sind aus dem Text her klar. Prophetische Worte, also Weissagung, Visionen, göttliche Träume sind Kennzeichen der sogenannten letzten Tage. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Wenn man dann mal zurückblickt in die Prophetie des Joel im dritten Kapitel seines Buches im Alten Testament, da steht da noch, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde. Ja. Joel hatte verschiedene Dinge gesehen, unter anderem viel Gerichtsprophetien über alle möglichen Leute, auch über Israel. Und dann bekam er diesen prophetischen Ausblick in die Zukunft, was da kommen wird. Eine besondere Zeit, sagt er, danach wird geschehen. Und der Wortlaut stimmt weitestgehend mit dem überein, aber hier gibt es eine Abweichung. Petrus sagt nicht danach, sondern er sagt in den letzten Tagen. Er definiert also genauer, wann das geschehen wird. Das ist typisch für Prophetie. Joel hat es gesehen, aber er konnte noch nicht genau sagen, wann das geschehen wird. Ja. Aber Petrus sagt es, das ist in den letzten Tagen. Und in den letzten Tagen, da war deutlich für die ersten Christen, das ist jetzt. Und genau das muss auch für uns deutlich werden. In die letzten Tage, das ist jetzt. Und zwar zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu. Das sind die letzten Tage. Ja, sind ziemlich viele Tage, mehr wie manche erwartet haben. Ja, haben immer schon Leute vorher ausgesagt, oh, dann kommt Jesus wieder und dann kommt Jesus wieder. Das ist auch typisch Prophetie. Ich glaube, diese Leute hatten manchmal wirkliche Visionen von der Wiederkunft Christi, aber dann haben sie den Fehler gemacht, rumzurechnen, ja, und irgendwie zu meinen, sie könnten das Datum bestimmen, obwohl Jesus gesagt hat, niemand kennt den Tag. Und das ging immer schief. Aber ihre Vision mag tatsächlich echt gewesen sein. Denn das ist, was der Heilige Geist tut. Er illustriert uns Dinge in unserem Inneren von dem, was Gott gesagt hat. Er ist unser Lehrer. Also, das sind Kennzeichen der letzten Tage. Das heißt, auch der Gemeinde Jesu heute, hier und jetzt. Geist ausgießen auf alles Fleisch, das bedeutet einfach auf jeden, der zum Volk Gottes gehört. Ne? Hat nichts mit Metzger und so zu tun, sondern damit ist jeder gemeint, der zum Volk Gottes gehört. Also alle, die damals auch so versammelt waren und die zum Glauben gekommen sind. Und das Zweite ist, Prophetie und Visionen und Träume betreffen das gesamte Volk Gottes ohne Unterschiede. Und das ist jetzt auch neu. Ja, ist hier die Rede von Söhnen und Töchtern, die weissagen werden. Ja, also nicht nur die alten Herren, ja, nicht nur die erfahrenen Rabbiner und Gelehrten, sondern Söhne und Töchter, Teenager, Kinder, ja, Leute, die noch nicht so viel Lebenserfahrung haben, bekommen genauso Offenbarung von Gott, wie die, die viel Lebenserfahrung haben. Eure jungen Männer werden Gesicht sehen, eure Ältesten werden Traumgesichter haben. Es geht darum, dass nicht nur eben, müsste sich das so vorstellen, dass das natürlich man normalerweise sowas eher lebenserfahreneren, älteren Menschen zuweist, die vielleicht Zeit haben, wo die Kinder schon groß sind und die sich irgendwo zum Gebet in die Wüste zurückschicken. Da hat dann vielleicht mal einer eine Vision. Nein, jetzt ist eine Zeit, in der auch junge Männer, junge Frauen, Söhne, Töchter, Träume, Visionen und Prophetien haben werden. Und sogar auf meine Knechte und Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Ja, also auch die Diener, die Sklaven, nicht nur die Intellektuellen, ja, die vielleicht auch lesen konnten. Der Geist Gottes wird auch über die ausgegossen, die sozial ganz unten sind. Das ist auch was Neues und das unterscheidet das alles von der Zeit des Alten Testamentes, wo vor allem Könige, Priester, Propheten, solche Leute den Geist erlebt haben. Richter, ja, im Buch Richter. Solche Leute, die eine besondere Funktion hatten, ein besonderes Amt, eine besondere Funktion innerhalb der Geschichte Gottes mit den Menschen, die Patriarchen, ja, Jakob und Mose und wie sie alle heißen, die erlebten den Heiligen Geist in dieser Art und Weise. Aber jetzt ist das Neue, dass jeder den Heiligen Geist in dieser Art und Weise so erleben kann. Ja. Und sie werden weissagen. Und das ist wahrscheinlich auch das, was damals tatsächlich dann so gelaufen ist. Ja, diese geisterfüllten Menschen liefen rum und prophezeiten und weissagten und waren begeistert von Jesus und hatten Eindrücke für Menschen und konnten sie auf einmal in ihrer Sprache sagen. Und deshalb erklärt das der Petrus so und sagt, guck mal, das ist, was jetzt hier geschieht. Das hat schon der Prophet Joel damals gesehen. Und jetzt ist die Zeit erfüllt, dass dieses neue Zeitalter anbricht, ein Zeitalter des Heiligen Geistes. Also möchte ich euch alle ermutigen, rechnet damit, dass ihr etwas seht. Bilder können so mächtig sein. In Deutsch gibt es so einen Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ja? Und die Worte sind wichtig. Ja? Wir lieben das Wort Gottes, wir lesen es. Wir studieren es, wir lernen es auswendig. Ja? Aber denn manchmal bekommst du ein Bild, was dir etwas illustriert aus dem Wort, was so tief geht. Wir haben eben dieses Lied gesungen, hier, heilig, heilig ist der Herr. So, und das singt sich so schön oder sagt sich liturgisch so schön auf in einem Gottesdienst. Aber wenn du in deinem Inneren etwas von der Heiligkeit Gottes spürst oder illustriert bekommst durch den Heiligen Geist, wenn du auch nur ein bisschen von seiner Heiligkeit sozusagen wahrnehmen kannst, durch etwas Visionäres oder in einem Gebet. Und ich habe eben in die Lobpreisrunde geschaut und ich hatte den Eindruck, manche von euch, die singen nicht nur über die Heiligkeit Gottes, sie sind da drinnen, sie empfinden etwas von der Heiligkeit Gottes, sie bekommen etwas illustriert, sie haben eine kleine Vision oder sowas. Oder wenn du mal von der Heiligkeit Gottes nachts träumst, dann kann dich das so sehr packen, ja, mehr als 20 Predigten über die Heiligkeit Gottes, wo du mehr theoretisch mit deinem Verstand versuchst, das zu erfassen. Aber die Heiligkeit Gottes, diese Andersartigkeit Gottes, ist ja auch etwas, was so schwer zu beschreiben ist. Und wenn wir in die Prophetien im Alten Testament schauen, wo Leute auch die Heiligkeit Gottes beschreiben, dann können wir das zwar lesen, aber wir können uns kaum vorstellen, was die da eigentlich gesehen haben. Ja, die haben etwas gesehen, also was, man kann das bei Hesekiel und so überall nachlesen, was man auch vielleicht mal gerne sehen würde. Aber das möchte der Heilige Geist schenken, dass wir nicht nur Dinge hören, nicht nur verstehen, sondern dass wir sie auch sehen. Das ist eine Vision. Es ist etwas, was wir vor unserem inneren Auge sehen können. Manchmal ist es mehr eine Art Wahrnehmen oder eine Art Gefühl. Manchmal ist es sogar wirklich wie ein inneres Bild, was uns dann auch ein Stück weit leiten kann. Ich möchte jetzt ein paar Beispiele und für Visionen und Prophetien im Neuen Testament bringen, um auch zu zeigen, wozu das Ganze gut ist. Ja, Paulus sagt, es ist zur Erbauung da, ja, damit andere erbaut werden. Jesus sagt, der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. Es ist dafür da, damit wir Wahrheit erkennen. Wahrheit nicht nur wie so eine mathematische Formel wiedergeben und anwenden können, sondern dass wir davon ergriffen sind. Nehmen wir mal Paulus und Hananias. Das ist in Apostelgeschichte 9 im Rahmen der Geschichte, wo der Saulus sich bekehrt. Ich lese mal ab Vers 10. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte zu ihm: Hananias. Hananias antwortete: Hier bin ich, Herr. Der Herr sagte: Steh auf, geh in die gerade Straße. Dort sollst du im Haus von Judas nach Saulus von Tarsus fragen. Er ist dort und betet. In einer Erscheinung hat er einen Mann namens Hananias gesehen. Der kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen konnte. So, jetzt muss man sich das mal vorstellen. Ja, dieser Hananias war irgend so ein Jünger halt, ne? Einer von diesen Leuten da von Pfingsten. So, ne? Und jetzt kriegt er dieses Wort vom Herrn und soll zu Saulus gehen aus Tarsus. Und er wusste natürlich, wer Saulus aus Tarsus ist. Saulus aus Tarsus war der größte Christenverfolger, den sie da hatten. Ein Mann, den alle gefürchtet haben. Ein Mann, vor dem sie Angst hatten. Ein Mann, der Christen ins Gefängnis gesperrt hat, verraten hat, ausgeliefert hat, mit dabei war, als sie gesteinigt wurden. Das war Saulus von Tarsus. Jetzt sagt der Herr zu ihm: Geh zu diesem Mann. Ja, ja. Und natürlich, wie wäre es uns ergangen? Ja, also geh zu deinem größten Verfolger. Es ist natürlich, dass jede Menge menschlicher Ängste sich hätten regen können. Und Hananias sagt dann auch: Ich soll wirklich zu diesem Mann gehen. Und Jesus erklärt ihm weiter, was er mit diesem Saulus vorhat. Der wird ein großer Verkündiger werden und du sollst für ihn beten. Der Saulus wurde ja, als er Jesus gesehen hatte, wurde er blind. Ja? Hananias sollte jetzt der sein, der für ihn betet, damit er wieder sehen kann. Und Hananias hat es auch gebracht. Er hat diesem Wort vertraut, ja, und er ging tatsächlich hin, ja, hat seine Ängste überwunden und es geschah so. Paulus wurde wieder sehend und wurde vom Saulus zum Paulus, wie wir sagen. Er wurde zum größten Verkündiger der Christenheit. Hier sehen wir zwei Aspekte, die typisch sind für solche Eindrücke. Manchmal sagt der Heilige Geist uns, dass wir für jemand beten sollen, der krank ist. In dem Fall war es Saulus, der blind war. Und wenn ihr jemanden aufs Herz bekommt, wo ihr wisst, der ist krank, und dann betet für den, dass er wieder gesund wird. Das ist so eine Sache. Das andere ist die Berufung. Manchmal können wir die Berufungen in den anderen Geschwistern sehen. Wir sehen, oh, das ist irgendwie ein Evangelist, oder das ist jemand mit besonders viel Liebe. Es sind dann manchmal nicht nur menschliche Beobachtungen, sondern wir sehen denjenigen vielleicht einmal in einem anderen Licht, weil wir in einer bestimmten Situation erleben und können feststellen, wie Jesus durch ihn wirkt. Sowas, denke ich, ist auch vom Geist geschenkt, ja. Und manchmal sehen wir eine Berufung in jemand, wo es noch gar keine äußeren Anzeichen dafür gibt. Und es ist wichtig, dass wir das dann aussprechen. Ja, dass wir sagen, hey, ich kann es sein, dass, also wir können das ja immer sehr vorsichtig formulieren, ich habe den Eindruck, dass Gott mir was sagen will. Du kannst das ja auch mal einfach aufnehmen und prüfen. Ja, wir sind nie perfekt, wenn wir sowas machen. Das spielt immer irgendwas, so eine menschliche Komponente mit rein. Deshalb lass uns das vorsichtig weitergeben, aber lass es uns weitergeben. Ja, versetzt euch mal kurz in den Saulus, als er jetzt diese Begegnung mit Jesus hatte, danach blind war, ja, und Er war Christenverfolger. Er sollte jetzt Verkündiger des Evangeliums werden. Also es war natürlich auch eine schöne Bestätigung, dass er dann von diesem Hananias, den er wahrscheinlich noch nie gesehen hatte, eine Vision hatte. Und der kam dann tatsächlich. Und der heilte ihn tatsächlich. Also spätestens dann war auch für den Saulus klar, wow, ich bin wirklich Jesus begegnet. Das war jetzt nicht nur, weil ich was Falsches gegessen habe oder mich jemand vergiftet hat oder was weiß ich, ja, sondern ich habe im Geist diesen Hananias kommen sehen und jetzt auf einmal ist er wirklich da. Ja. Also spätestens dann war doch für Saulus klar, wow, jetzt muss ich dieser Berufung auch folgen. Also eine dramatische Geschichte, aber wir können sehen, wie wichtig solche Eindrücke sind. Cornelius und Petrus, ganz ähnlich, da bringt der Heilige Geist auch zwei Menschen zusammen. Cornelius war ein, das ist in Apostelgeschichte 10, Cornelius war ein römischer Hauptmann, ja, also ein Heide, ein Feind, ja, Römer waren die Besatzungsmacht und Petrus, eben Petrus, der Jünger Jesu. Und ich lese mal aus Apostelgeschichte 10. Da bekommt der Petrus die Vision. Als er während des Essen, als das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen. Daraus kam ein Behälter herab. Er sah wie ein Behältnis. Er sah aus wie ein großes Leinentuch, das an seinen vier Ecken zur Erde hinuntergelassen wurde. Darin befanden sich alle möglichen Tierarten: Vierbeiner, Kriechtiere, Vögel. Eine Stimme sprach zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus erwiderte: Auf gar keinen Fall, Herr, denn ich habe noch nie etwas Unvorschriftsmäßiges oder Unreines gegessen. Da forderte ihn die Stimme ein zweites Mal auf und sagte: Was Gott rein gemacht hat, sollst du nicht unrein nennen. Noch ein drittes Mal wurde Petrus aufgefordert. Dreimal bekommt er diese Vision von diesen seltsamen, unreinen Tieren, für einen Juden unreine Tiere. Ja. Und er sagt, ich werde das nicht essen. Ja, ich bin Jude, wenn ich das, ich werde das nicht schlachten. Ja, das ist unvorschriftsmäßig und unrein. Ja. Aber die Stimme, die er hört, erinnert ihn daran, was Gott rein gemacht hat, sollst du nicht unrein nennen. Es war so wichtig, dass Petrus diese Vision bekam. Denn sein Auftrag war es, natürlich zu den Juden zu gehen, zu seinem Volk, aber auch zu den Heiden zu gehen. Und der römische Hauptmann Cornelius war ein Heide. Und wenn ein Jude nur in das Haus eines Heiden reinging, machte er sich schon unrein. Wenn er mit ihm aß, machte er sich schon kultisch unrein. Erst recht. Aber Jesus hatte doch etwas gelehrt. Und es ist ja nicht so, als hätte Petrus das nie gehört. Markus 7. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen. Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in seinen Magen. Dann wird es vom Körper wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Markus 7. Ist ja nicht so, als hätte Petrus das nie gehört, oder? Hat er bestimmt auch nicht vergessen. Und trotzdem hing er so an seinen kulturellen Vorprägungen, dass es diese Vision dreimal brauchte, um ihn davon zu befreien. Und ich frage mich manchmal, an was für komischen alten Vorstellungen wir noch hängen, obwohl eigentlich die Bibel genau das Gegenteil sagt und wir es auch schon vielleicht oft gehört haben. Ja, aber wir brauchen vielleicht wirklich mal so eine Offenbarung, bis es Klick macht. Petrus macht sich dann auf, ja, im Gehorsam zu dieser Vision, und als er dann bei Cornelius ist und dort die ganze Familie zum Glauben kommt, dann sagte Petrus: Jetzt erkenne ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Ja. Das hat er vorher theoretisch schon oft gehört. Das hat er Jesus leben sehen. Aber es war noch nicht hier wirklich angekommen. Dazu braucht es den Heiligen Geist. Und dafür brauchen wir ihn auch. Damit die Dinge, die wir gehört haben, die wir nachgesprochen haben, die wir auswendig gelernt haben, wirklich hier ankommen und Klick machen und uns hier innen drin verändern. Und das ist das ist auch diese Kraft der Bilder, na, wenn wir Eindrücke haben. Dieses Bild von diesem Leinentuch, ja, und dass er sich damit auseinandersetzt, okay, ich soll das jetzt schlachten und essen, was eigentlich nicht geht. Ja, aber es wurde ihm vor Augen gemalt, damit er versteht, okay, ich kann jetzt alles essen. Und ich kann auch mit einem Heiden essen. Und ich kann auch in das Haus von einem Heiden gehen. Das Evangelium ist wichtiger wie meine Hemmungen. Apostelgeschichte 16, noch zum Schluss, der Ruf nach Mazedonien. In der Nacht hatte Paulus eine Erscheinung. Ein Mann aus Mazedonien stand vor ihm und bat, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Gleich nachdem Paulus die Erscheinung gehabt hatte, suchten wir nach einer Möglichkeit, um nach Mazedonien zu gelangen. Denn wir waren sicher, Gott hatte uns dazu berufen, den Menschen dort die gute Nachricht zu verkünden. Dort war Europa. Ne? Vorher war das Evangelium noch nicht nach Europa gekommen. Dort bedeutete, eine neue Welt wurde für das Evangelium erschlossen. Das hatte der Heilige Geist vor. Paulus hatte das nicht vor, der hatte ganz andere Reisepläne. Aber vorher heißt es immer, der Heilige Geist verwehrt ihnen den Weg dahin. Steht nicht genau, wie er das gemacht hat, aber vielleicht auch durch solche Eindrücke, Gefühle, dass sie den Eindruck hatten, nee, das ist irgendwie nicht dran, obwohl das auf unserem Reiseplan steht. Wir sind mal offen für was anderes. Aber wohin soll es denn gehen? Und dann hat er diesen Traum, ja, von diesem Mann, der ruft, komm herüber und hilf uns. Ja, und er sagte, okay, das ist es, das ist wohl von Gott gewesen. Also gehen wir dahin. Also gingen sie nach Europa. Ja, so kam das Christentum nach Europa. Gott sei Dank hat er auf diese Vision gehört, sonst würden wir vielleicht immer noch, naja, okay, lassen wir das, ja. Interessant bei dieser Vision ist auf jeden Fall Vers 10. Gleich nachdem Paulus die Erscheinung gehabt hatte, suchten wir nach einer Möglichkeit, um nach Mazedonien zu gelangen. Ist mir aufgefallen, ein schönes Miteinander von dem Wirken Gottes und unserer Verantwortung. Gott schenkte die Vision, aber sie mussten jetzt nach einer Möglichkeit suchen, dort auch hinzugelangen. Manchmal sind wir so übergeistlich, dass wenn wir dann einen Eindruck bekommen oder haben, dass wir daraufhin irgendwie keine Schritte gehen oder so, weil wir irgendwie denken, na, da muss sich ja Gott dann auch drum kümmern. Das zeigt hier, dass es nicht so ist, sondern die Vision ist hier mehr so das Leitbild. Okay, es geht nach Mazedonien, das haben wir gesehen, aber wie kommen wir denn das jetzt dahin? Da haben sie sich dann, mussten sie sich Gedanken machen und ja, über die Reise und wie regeln sie das und so. Ich fände das mal eine ganz interessante Beobachtung. Ja, eine Vision zu haben, entbindet bei weitem nicht von der Verantwortung, sich Gedanken zu machen, wie denn das jetzt auch Realität werden kann. Im Gegenteil, es soll eher dazu inspirieren, dass wir uns Gedanken machen, wie kann das denn Realität werden. Und auch zusammen, wir suchten nach einer Möglichkeit, um nach Mazedonien zu gelangen. Viele von uns haben im Laufe ihres Christseins schon Visionen und Eindrücke bekommen. Und ich hoffe, ihr schreibt die irgendwie auf, ja, ihr prüft das und macht euch Gedanken, warum hat Gott mir das denn gesagt? Und zieht andere Christen hinzu, vielleicht auch, weil ihr an Hindernissen steht oder euch nicht vorstellen könnt, wie das Realität werden kann. Das ist total drin und weise, das so zu machen. Okay, also es ist wunderbar, wir sind in einem Zeitalter, wo Gott durch Träume, Visionen, Prophetien zu uns sprechen möchte. Aber ich möchte noch kurz auf ein paar Hindernisse eingehen, warum das manchmal nicht der Fall ist oder was uns dem im Wege stehen kann. Das erste ist ein kulturelles Hindernis, dass gerade in der deutschen Kultur man nicht viel Wert legt auf Träume und Visionen. Das ist immer alles so ein bisschen abgefahren. Träume sind Schäume, kennt ihr den Spruch? Ja. Und wer eine Vision hat, der muss sich überlegen, ob er irgendwie, ja, vielleicht ein Problem hat oder so, anstatt dass man das interessant findet, ja, wie in anderen Kulturen. Aus der Traum, ne, wir sind manchmal auch so realistisch, ne, was bringt diese Träumerei? Ja, wir müssen realistisch gucken, was überhaupt geht. Ja. Und also wenn danach die Glaubenshelden in der Bibel gehandelt hätten, ja, was so geht, dann wären viele Dinge nicht wahr geworden. Tatsache ist, dass in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament diese Dinge eine große Rolle spielen und vielen anderen Kulturen, gerade in östlicheren Kulturen auch. Ja. Und das betrifft auch zum Beispiel den Schlaf. Ja. Also ich glaube schon, dass das meiste, was wir träumen, einfach irgendwas ist, was unser Gehirn verarbeitet. Ja. Das ist wohl so. Aber es ist auch so, dass der Heilige Geist ja nicht schläft, oder? Also der macht ja auch keine Pause. Das heißt, was macht er denn nachts? Ja? Wenn der Heilige Geist in dir lebt, was macht er eigentlich nachts? Und ich glaube schon, dass er uns auch Träume in unseren Träumen illustrieren will, was es heißt, Jesus nachzufolgen, was das Reich Gottes ist. Und es braucht so ein bisschen Übung, will ich mal sagen, um rauszufinden, wann war denn ein Traum jetzt irgendwie vom Heiligen Geist inspiriert. Aber vielleicht hattet ihr schon solche Träume, die stellen sich oft etwas realistischer dar oder sie illustrieren irgendetwas aus der Bibel. Oder du kommst auf einmal auf ganz neue Gedanken und fragst dich, warum habe ich da geträumt? Auch da ist wichtig, sich auszutauschen mit anderen Leuten und mal zu sagen, hey, ich habe das und das geträumt, meinst du, das könnte was bedeuten? Die Erfahrung lehrt, dass zwischen 3 und 4 Uhr nachts, ne, oder wie war es bei, eben habe ich noch gehört, zwischen 3 und 5, dass da solche Träume besonders oft vorkommen. Warum, weiß ich nicht. Ja, das ist nicht aus der Bibel, das haben einfach viele Leute erzählt. Das ist so die prophetische Stunde. Und meine Befürchtung ist auch, dass manch einer, der denkt, er hätte ein Schlafproblem, eigentlich zum Gebet gerufen wird. Ja. Also es gibt natürlich Schlafprobleme, ne, wenn man besonders viel Stress hat oder so, oder gesundheitliche Probleme. Aber viele Leute haben Schlafprobleme. Und versuch's doch einfach mal so als Tipp, die zu nutzen, um eine Zeit mit Gott zu haben. Das habe ich auch gelernt, ich werde manchmal um 3 Uhr wach, ganz seltsam, wo eigentlich der Tiefschlaf sein sollte. Und anstatt mich da nur die ganze Zeit rumzuwälzen, habe ich mir angewöhnt, okay, dann stehe ich halt auf und bete eine Runde. Und meistens bin ich dann nach einer Stunde auch wieder eingeschlafen. Also das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Ich glaube auch, es gibt einen kulturellen Faktor, wie wir andere Menschen sehen. Der Heilige Geist möchte uns nämlich zeigen, wie andere Menschen sind aus der Sicht Gottes. Und wir tendieren manchmal dazu, immer das Negative an Leuten zu sehen. Und wenn wir lästern oder uns aufregen, dann verstärken wir das noch. Aber der Geist Gottes will uns eigentlich zeigen, wie wunderbar gemacht und wie schön die Menschen sind. Ja? Und das kannst du üben, wenn du in die Gemeinde kommst, sagst du, Heiliger Geist, zeig mir mal die anderen, wie du sie siehst. Ja? Und dann siehst du sie unter Umständen mit ganz neuen Augen an. Eine Schwester hat vor kurzem erzählt, dass sie es nach der Taufe so krass erlebt hat und gesehen hat, wie schön wir alle sind. Ja. Ja, so. Und Paulus sagt, wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch. Ja. Also er hat sich angewöhnt, den Leuten einen geistlichen Blick zuzumuten, das Neue zu sehen, das Jesusmäßige, das Geistliche. Und das verändert wirklich alles. Das verändert den Blick auf die Menschen. Auch in deiner Ehe oder in anderen Beziehungen, in denen du stehst, kann das alles ändern, wenn du es zulässt, dass der Heilige Geist dir den anderen Menschen zeigt, wie er ist. Ja, wunderbar gemacht, vergeben, erlöst, neu gemacht, begabt, Jesus ähnlicher werdend. Wenn wir diese Dinge anfangen zu sehen, dann haben wir so einen Spaß miteinander. Trotz allem, was auch sonst uns noch ausmacht. Aber der Fokus geht dann da drauf. Okay. Das zweite ist, das erste wäre so kulturelle Sachen. Das zweite ist mangelnde Erfahrung und Prüfung. Gemeinde sollte ein Trainingsfeld für diese Geschichten sein. Und Prüfung ist so wichtig. Prüfung heißt nicht vor allem Kontrolle, ja, dass man das Schlechte quasi alles rausfiltert, das auch. Ja, also hier im Gottesdienst sollte niemand einen völlig schrägen Eindruck weitergeben. Deshalb wird es ein bisschen reguliert hier über das Team. In Wetzlar hatten wir immer vorne so einen Prüfer sitzen, dem musste man das immer zuerst sagen. Aber das Ziel dieser Prüfung ist, nicht alles zu kontrollieren, sondern freizusetzen. Weil oft sind Menschen unsicher, ist das, was ich hier gehört habe, gesehen habe, auch von Gott. Und dann ist es gut, wenn erfahrene Leute, Älteste oder prophetische erfahrene Leute ein bisschen checken, okay, passt das denn rein? Oft hat dann jemand anders einen ganz ähnlichen Eindruck und so weiter. Die Prüfung setzt frei, ja, und dadurch sammeln wir auch Erfahrungen. Auch mit dem Fehler machen. Ja? Propheten machen viele Fehler, genau wie Lehrer und so. Paulus sagt, prüft alles, das Gute behaltet. Ja, muss man mal drüber nachdenken. Er sagt, das Gute behaltet, heißt, da ist auch Schrott dabei. Ja, also sonst müssen wir ja erstens nicht prüfen und dann sich nicht entscheiden, was war daran jetzt gut und das dann behalten, das andere halt lassen. Aber das ist immer so. Bei unseren Träumen, Visionen, prophetischen Worten ist immer viel Unsinn dabei, ja, menschlicher Unsinn. Ja, aber wir wollen das Göttliche davon rausfiltern, ja, und sehen, okay, da ist ja oft dann so ein göttlicher Anteil. Zum Beispiel, du kriegst ein Bild, aber dann, wenn du es beschreibst, ist schon wieder das Menschliche drin. Du beschreibst es vielleicht nicht ganz korrekt, du deutest es etwas falsch, so, aber das Bild war trotzdem von Gott, ne? Aber deshalb, wir müssen das üben und Fehler machen. Lies mal nach, wenn du Lust hast, das ist gar nicht so leicht, das rauszufinden, aber der Prophet Agabus im Neuen Testament, der die Verhaftung des Paulus prophetisch vorhergesagt hat, macht zwei kleine Fehler in seiner Prophetie. Also, ja, also es kommt dann doch anders, es kommt schon so, als er es vorhergesagt hat, aber in den Details kommt es doch ganz anders. Interessant, oder? Und das ist ein neutestamentlicher Prophet, der extra zweimal erwähnt wird. Auch er hat anscheinend nicht alles ganz korrekt gedeutet oder so. Trotzdem war es wichtig, dass er dieses Wort weitergegeben hat. Hat dem Paulus geholfen, sich auf seine Verhaftung vorzubereiten, innerlich auch. Das dritte ist mangelnde Gemeinschaft. Ja, wenn du prophetische Worte hast, teile sie und lass dich prüfen und korrigieren und frag, ob andere ähnliche Eindrücke haben. Man muss sich da zusammentun. Niemand macht das alleine, das ist eine Sache für die Gemeinde. Ja. Das vierte ist mangelnde Geduld. Ja. Du siehst etwas und es sind nicht immer Dinge für die Zukunft, aber oft sind es auch Dinge für die Zukunft, gerade wenn es um Berufung geht. Und dann brauchst du aber viel Geduld, weil du weißt nicht, dauert das jetzt 3 Monate, 3 Jahre, 30 Jahre. Du weißt es einfach nicht, ja. Weil Zeiträume und Prophetien, das ist immer nicht so einfach. Es geht ja darum, dass du was aus Gottes Reich siehst, aber Gott hat immer ganz andere Zeiträume als wir. Wir projizieren unsere Zeiträume gerne da rein. Ja. Aber du weißt es oft nicht, um was für eine Zeit es geht. Und deshalb hab Geduld und bleib da dran. Das fünfte ist mangelnde Gnade. Ja. Fehler machen ist erlaubt, das hatte ich eben schon. Das sechste ist mangelnder Glaube. Und das ist gerade bei Berufungen, denke ich, echt ein Problem, weil jemand spricht vielleicht was über uns aus, wo wir denken, das wird nie, das kann nicht sein. Ja. Oder du hast keine Ahnung, ja. Und dann einfach doch zu sagen, doch, ich nehme mal dieses Wort, ich schreibe es mir auf, vielleicht kriege ich dafür noch eine Bestätigung und ich bleibe da irgendwie dran. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll in meinem Leben. Aber ich nehme es trotzdem an, ich bete drüber und ich gehe vielleicht Schritte in diese Richtung. Oft fehlt uns sowas wie Selbstbewusstsein, ja, was bei uns ja in Gottvertrauen gründet, nicht einfach aus uns selber kommt. Doch, es ist so. Gott möchte uns gebrauchen und wenn jemand da was anderes sieht, dann sollten wir hellhörig werden und nicht gerade sagen, das musst dich verhört haben, wird sowieso nichts. Ja. Das wäre mangelnder Glaube. Das ist schade. Und mangelnde Lernbereitschaft, die hängt damit zusammen. Manch einer bekommt das Wort, du wirst ein großer was weiß ich was. Und es ist aber noch ein langer Weg mit vielen Lektionen auf dem Weg dahin. Ja. Gott will noch an unserem Charakter arbeiten, unseren Fähigkeiten, an allem Möglichen. Und wir müssen lernen. Wir müssen lernen. Guck mal, wie manche Leute wie Mose, ne, wie ewig der gebraucht hat, bis er dann mit 80 oder so da langsam seinen Dienst begann. Ja, also vielleicht nicht bei jedem so, aber ihm war es so. Vorher war Lernzeit. Vision ist in dem Falle ein Leitbild. Ne? Ein Leitbild, was dich durch diese Zeit des Lernens bringt. Ja, ich möchte uns ermutigen, lass uns damit rechnen. Wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo das normal ist, dass wir von Jesus träumen, dass wir den anderen im Geist anders wahrnehmen, dass wir Berufungen sehen können, dass wir Reich Gottes Dinge sehen können, dass Worte aus der Bibel uns illustriert werden in unserem Inneren und sich dadurch verinnerlichen. Das ist die Zeit, die mit Pfingsten angebrochen ist. Sein Wort ist lebendig, ja. Es wird gemalt, es wird illustriert, es wird verfilmt und uns gezeigt. Ja. Es wird ausgemalt in uns, ja, weil wir einen lebendigen Gott haben. mit dem Heiligen Geist ist das möglich. Ja, lass uns beten und danach wir feiern Abendmahl und wir wollen ja dann noch eine Zeit haben, wo wir auch Eindrücke weitergeben. Heute ist ein guter Tag dafür. Ja, und Zeugnisse geben, danke. Danke, Jesus. Wir danken dir für das Geschenk deines Heiligen Geistes. Wir danken dir für dein Wort, aber wir danken dir auch, dass wir einen Lehrer haben, der uns das illustriert, zeigt, der uns Anwendungen zeigt. Wir danken dir, dass wir wie eine andere Brille auf der Nase haben, in der wir Dinge sehen können, wie du sie siehst. Wir tauschen unsere alte Brille aus, die Brille unserer Erfahrungen, unserer Vorstellungen und setzen uns deine auf, durch die wir klarer sehen können, durch die wir liebevoller sehen können, durch die wir gnadenvoller sehen können, durch die wir visionärer sehen können. Und wir danken dir dafür. Heiliger Geist, tu dein Werk in uns. Lass uns träumen und sehen, was du vorhast. Amen.